Sie hören Konterfunk aktuell am Montag, dem 8. Juni 2026. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. 20.000 Gäste aus 130 Ländern haben letzte Woche das Internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg besucht. Am Samstag wurden die Türen geschlossen. Laut Beobachtern ist einiges passiert, vor allem atmosphärisch. Der Westen blieb mehr oder weniger draußen und drinnen entstand das Bild einer neuen multipolaren Ordnung. Dass auch einige Unternehmer aus Europa vor Ort waren, mehr schlecht als recht heimlich, zeigt, dass Russland trotz Sanktionen noch immer ein Wirtschaftsfaktor ist. Ich spreche mit Andreas Mileus, Redakteur beim Forum Geopolitica, über den Anlass und seine Auswirkungen. Warnende Stimmen gibt es seit Jahren. Nun ist die Botschaft offenbar auch beim deutschen Verfassungsschutz angekommen. Es gibt Versuche islamistischer Organisationen, den Staat zu unterwandern. Statt zu Waffen greifen sie zur Taktik, sich in staatliche und politische Organisationen einzuschleusen und diese von innen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Wie läuft das ab und vor allem, wie kann man es verhindern? Zu Gast dazu ist die Ethnologin Susanne Schröter. Die Badesaison hat begonnen. Im Kanton Genf in der Schweiz müssen sich einige Besucher ein neues Outfit besorgen. Genf hat als erster Kanton überhaupt ein Verbot erlassen, das Bein- und Armfreiheit zum Zwang macht. Das wird zum einen mit der Hygiene begründet, richtet sich aber auch gegen den Burkini, einen Badeanzug für Mädchen und Frauen, der den Körper größtenteils bedeckt. Es ist also ein Akt gegen die Sichtbarkeit der islamischen Religion. Ein Befürworter solcher Verbote ist der SVP-Nationalrat Lukas Reimann. Er wird seine Haltung im Gespräch begründen. Die Angst der anderen Parteien vor einer AfD in der Regierung von Sachsen-Anhalt treibt seltsame Blüten bis hin zur Förderung des deutschen Liedguts. Frank Wahrlich analysiert in seinem Kommentar die Verfassung Deutschlands und seiner Politiker. Soweit unsere Themen in dieser Stunde. Während der Westen versucht, Russland wirtschaftlich und diplomatisch zu isolieren, inszeniert der Kreml in St. Petersburg das exakte Gegenteil. Das Internationale Wirtschaftsforum, einst das osteuropäische Gegenstück zum Weltwirtschaftsforum in Davos, hat vergangene Woche stattgefunden. Rund 20.000 Gäste aus über 130 Ländern waren vor Ort. Das Forum markiert für viele Beobachter den endgültigen Bruch mit der westlichen Wirtschaftsarchitektur und den Schwenk hin zu einer neuen multipolaren Ordnung unter Federführung der BRICS-Staaten. Und mittendrin Saudi-Arabien als Ehrengast, Delegationen aus Afrika und Asien und überraschenderweise auch westliche Unternehmer im Geheimen. Was bedeuten die Ergebnisse dieses Forums für die globale Geopolitik? Da bespreche ich nun mit Dr. Andreas Mileus. Er ist Jurist, Psychologe, Geopolitik-Experte und Redakteur beim Forum Geopolitica. Guten Tag, Herr Mileus.
Guten Tag, Herr Mileus. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Mileus, das diesjährige Motto lautete pragmatischer Dialog. Wenn man sich die Gästeliste anschaut, von Saudi-Arabien über Tansania bis China, sieht man kaum noch europäische Gesichter, nur vereinzelt, darauf kommen wir noch zu sprechen. Zeigt die Gästeliste schon eine Art endgültige Zementierung einer globalen wirtschaftlichen Zweiteilung?
Ja, das liegt wohl daran, dass das Ziel dieses Forums in einer Reihe liegt mit BRICS und den ganzen Bemühungen des eurasischen Raumes von China bis Russland. Iran ist im Spiel, ganz Asien ist im Spiel, Afrika spielt mit und alle wollen rausgehen aus diesem bisherigen unilateralen System. Viele sagen, das sei ein neokolonialistisches System des Westens. Und das soll abgelöst werden. Und der Versuch in Petersburg ist nun, hier ein zusätzliches Netzwerk aufzubauen aus ganz vielen Ländern und Kontakten, aus Kultur, aus Wirtschaft und so weiter, aus allen diesen Ländern, die eben sich vom Westen abwenden. Und in diesem Sinne ist es natürlich klar, dass dieses Forum, wenn man so will, 180 Grad entgegensteht. Der Westen bemüht sich, die alte neokolonialistische Weltordnung aufrechtzuerhalten und wird sich natürlich deshalb an den Bemühungen in Petersburg nicht beteiligen. Es gibt ab und zu Einsprengsel, auch aus Amerika, die da einzeln aufscheinen und so ein bisschen irrlichtern durchs Gelände. Die spielen aber politisch keine Rolle.
Aber US-Präsident Donald Trump hat ja offensichtlich so eine kleine offizielle Mini-Delegation geschickt, erstmals seit Jahren. Wie ist denn das zu bewerten?
Naja, das könnte, ich spekuliere jetzt ein bisschen, ja, das könnte damit zusammenhängen, dass ja Wladimir Putin auch im Pressegespräch, das zeitgleich zum Forum stattgefunden hat, immer wieder darauf hingewiesen hat, dass die amerikanische Politik unter Donald Trump eigentlich dafür ausgerichtet ist, den Ukraine-Krieg tatsächlich zu beenden. Davon spricht er immer wieder mal. Wenn er da zu Amerika anspricht, sagt er immer, das ist die frühere Administration, die Biden-Administration, die diesen Krieg wollte. Trump will ihn eigentlich nicht. Er wird jetzt gehindert durch interne Kräfte, das wirklich umzusetzen, aber eigentlich möchte er das nicht. Und Wladimir Putin hält auch immer wieder die Hand aus. Er hat wieder erwähnt, dass die Vereinbarungen, die man in Anchorage einmal getroffen hat, eigentlich tragfähig wären, aber von der Ukraine abgelehnt werden und von Europa abgelehnt werden. Aber Trump wäre eigentlich dafür. Also von daher sind das so zarte Hinweise, dass möglicherweise ein Gesprächsfaden aufrechterhalten werden soll. Aber das Niveau dieser Delegation, wenn man das gesehen hat beim Panel von Putin im Forum, da wurde dieser amerikanische Delegationsleiter vorgestellt, durfte ein paar Worte sagen und das war ein Architekt oder Historiker, der sich mit Gebäuden in St. Petersburg beschäftigt und ja offenbar mit dem Trump irgendwie den neuen Ballsaal planen soll. Also das hat jetzt nun politisch keine wirkliche Bedeutung.
Sprechen wir über Europa. Offiziell gibt es nach wie vor die harten Sanktionen. Hinter den Kulissen des Forums sah man jedoch deutsche oder italienische Manager, die mit anonymisierten Namensschildern ohne Firmenlogo an geschlossenen Sitzungen teilgenommen haben. Wenn ich Sie als Jurist frage, wie bewegen sich diese Unternehmen in diesem rechtlichen Graubereich? Offensichtlich ist der russische Markt trotz des Krieges für sehr viele Firmen nach wie vor unverzichtbar.
Ja, das ist schon richtig. Und es sind auch Firmen, die die alten Kontakte zu Russland aufrechterhalten. Ich weiß es durch Gespräche mit dem Herrn von Globus, die in Moskau dieses Geschäft betreibt. Die haben das so gemacht, dass sie einfach diesen Firmenteil aus dem Portfolio der Mutterfirma rausgenommen haben und haben in Russland eine eigene Firma aufgebaut, sodass da formal juristisch keine Kontakte mehr bestehen. Aber natürlich wird hintenrum dann das Konzept weiter besprochen und es werden auch die Konzepte des Geschäfts selber so geführt, wie das in Baden-Württemberg auch der Fall ist. Das sind Umwege um solche Sanktionen. Wissen Sie, das ist so ein bisschen ähnlich, wo in Amerika die Prohibition eingeführt wurde, gab es immer Kellerbars. Und sowas gibt's hier auch. Also da werden Wege gesucht bei dem entsprechenden Panel. Da ging es um ein Panel Russland-Deutschland. Das war am 4.6. um 17 Uhr. Da wurde darauf hingewiesen, dass derzeit circa 1.800 Firmen aus Deutschland noch in Russland operieren. Und da ein Volumen von ungefähr 100 Milliarden Euro noch investiert sind. Also das sind schon Kontakte. Und wenn man in Moskau zum Beispiel einen Baumarkt sucht, landet man beim Obi. Also von daher, das findet weiterhin statt, aber hat natürlich wirtschaftlich keine wirkliche große Auswirkung. Die Großfirmen kommen alle nicht mehr und das hat natürlich einen klaren Grund. Wenn man heute in Moskau zum Beispiel in ein Taxi steigt, sind die Autos zu 85% chinesische Autos. Und wenn man sich vorstellt, dass früher deutsche ICE-Züge der Standard war, den man unbedingt erreichen wollte, so sind das heute chinesische Hochgeschwindigkeitszüge. Die sind technologisch, produktivitätsmäßig sind die Deutschen nicht mehr konkurrenzfähig, sodass selbst nach einem Krieg eine deutsche Wirtschaft praktisch keine wirkliche Zukunft mehr hätte.
Wladimir Putin nutzt das Forum ja traditionell für eine triumphale Rede über die Resilienz der russischen Wirtschaft. Es gibt aber Ökonomen, die warnen, dass dieses Wachstum eine reine Rüstungsblase ist, das Budget gewissermaßen gesprengt wird, der Kriegsausbau, die steigenden Schuldenzinsen, das alles sehr stark lastet. Wie gut ist ihm das dieses Jahr gelungen, diese Überzeugungsarbeit?
Ja, da muss man, wenn man die Zahlen sich wirklich real anschaut, gar nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Das, was da im Westen propagiert wird, ist Propaganda. In Tat und Wahrheit ist es so, dass Russland natürlich seit 2022 durch diese Sanktionen geschädigt war. Russland hat dann auf der Stelle eine ungeheure Substitution in Gang gesetzt und hat dafür gesorgt, dass alles, was vom Westen importiert werden musste, jetzt selbst hergestellt werden kann. Und das ist gelungen. Also es wird jetzt im Forum auch davon gesprochen, dass die Wirtschaftssouveränität Russlands erreicht sei. Und jetzt kommt das Problem, dass man darauf aufbauend ein neues Wachstum aufziehen muss. Im Westen ist immer davon die Rede, dass im letzten Jahr das Wirtschaftswachstum in Russland zurückgegangen sei. Das stimmt so. Ja, wenn man die Zahlen anguckt von der Statistischen Behörde und von der Nationalbank, ist das so. Das frühere Wachstum von 4,5%, das mehrere Jahre da war, ist jetzt auf 1% im letzten Jahr und auch dieses Jahr auf 1% zurückgegangen. Das hat aber einen Plan gehabt, weil die russische Nationalbank Befürchtungen hatte, durch das starke Wachstum in eine Hyperinflation zu rutschen. Die Russen haben eine gewisse Befürchtung aus den Zeiten der 90er Jahre, dass diese galoppierende Hyperinflation die Wirtschaft kaputt macht. Und deshalb hat die russische Nationalbank die Zinsen raufgesetzt. Und das hat die kleinen und mittleren Betriebe schwer beschädigt, kann man sagen. Wir hatten Schwierigkeiten und deshalb ist das Wachstum zurückgegangen. Jetzt ist aber dieser Kurs durch lautstarken Protest innerhalb von Russland wieder geändert worden. Die Nationalbank setzt die Zinsen wieder runter und jetzt prognostiziert sie für 2027 ein Wachstum von 5,7%. Wir werden abwarten müssen, ob das stimmt. Man kann aber davon ausgehen, dass die innere Kraft der russischen Wirtschaft so ist, dass das auch gelingen kann. Man muss ja dazu sehen, dass Russland vollständig autonom ist, was die Energieversorgung angeht und die Rohstoffe. Und die Technologie, die sie jetzt bekommen aus Asien, wird dafür sorgen, dass die russische Wirtschaft auch wieder wächst. Mit der Rüstungsindustrie hat das wenig zu tun. Die offiziellen Zahlen sagen, dass das Bundessozialprodukt ungefähr zwischen 7 und 8% von der Rüstungsindustrie getragen wird. Das ist nun kein wahnsinnig hoher Betrag, wenn man das mit westlichen, insbesondere mit amerikanischen Zahlen vergleicht. Also von daher muss man immer vorsichtig sein. Frau von der Leyen hat ja davon gesprochen, dass die russische Wirtschaft in Trümmern liege. Und wenn man aber Russland sich anschaut und dort in Moskau zum Beispiel in die Läden geht, sieht man, dass dieses Land absolut auf dem Stand ist. Ja, die Versorgung der Bevölkerung ist absolut gewährleistet.
Wenn wir Bilanz ziehen, es war ja jetzt nun kein sportlicher Wettbewerb, aber irgendwo doch auch immer ein Kräftemessen. Wer geht denn als Gewinner aus diesem St. Petersburger Forum hervor? Ist es dem Kreml gelungen, die Stärke zu demonstrieren oder sind es vielleicht Partner wie China oder Saudi-Arabien, die Russlands Isolation für die eigenen Konditionen ausnutzen können? Wer schwingt da oben aus?
Also da würde ich auf die Stellungnahme von Jeffrey Sachs verweisen. Was da in Petersburg passiert, ist ja nicht, dass einer gewinnen soll, sondern im Gegenteil. Es geht ja darum, Xi Jinping aus Peking hat ja das immer betont, das, was sie jetzt versuchen, auch das neue Finanzsystem und all diese Dinge, sind nicht gerichtet darauf, dass einer gewinnt, sondern im Gegenteil, es soll eine Win-Win-Situation entstehen. Und in dem Sinne spricht auch Jeffrey Sachs davon, dass was jetzt entstehen soll, ist eine multilaterale Welt. Multilateral im Sinne von, dass alle miteinander auf Augenhöhe so kooperieren, dass alle davon einen Nutzen haben. Und das schließt auch Amerika ein, wenn sie sich dazu entschließen können, aus diesem hegemonialen System auszusteigen und dann sich einreihen als einer wie alle, dann bekommen wir eine andere Welt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Petersburg war ein Schritt in diese Richtung. Man bemüht sich, aber der Westen sträubt sich natürlich derzeit noch erheblich.
Nimmt man das in Europa zur Kenntnis, dass das unterm Strich wahrscheinlich ein wichtiger und erfolgreicher Schritt war, oder wird das aus strategischen Gründen vielleicht belächelt?
Das wundert mich immer, wissen Sie? Mich wundert das enorm, dass die immer propagandistisch Russland so niederreden und kleinreden, China niederreden, das ganze BRIC lächerlich machen. Ob sie dann meinen, dass ihre eigene Propaganda dann am Schluss die Realität so ändern kann, dass sie dann in ihrem eigenen Sinn sich ändert, das wundert mich immer. Weil in Tat und Wahrheit ist, dass Europa am Absaufen ist, mal ganz ehrlich. Wirtschaftlich, kulturell und so weiter. Also da wundert es mich, dass die da nicht auf die Idee kommen, man könnte doch mal konstruktiv da vorangucken.
Das St. Petersburger Wirtschaftsforum zeigt in aller Deutlichkeit, die Weltwirtschaft ordnet sich neu abseits der alten westlichen Achsen. Im Gespräch war Andreas Mileus, Redakteur beim Forum Geopolitica. Besten Dank, Herr Mileus.
Gerne.
Es war eine Warnung hinter verschlossenen Türen, die dennoch den Weg an die Öffentlichkeit fand. Der Chef des Deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz, Sinan Selen, hat die Bundestagsabgeordneten in einem vertraulichen Gespräch alarmiert. Seine Botschaft, islamistische Organisationen, allen voran die Muslimbruderschaft, versuchen gezielt, staatliche und politische Strukturen in Deutschland langfristig zu unterwandern. Dabei fliegen keine Bomben, das Vorgehen ist lautlos, legalistisch und strategisch. Kritiker und Experten warnen seit Jahren, dass diese Einflussnahme durch Unkenntnis oder falsch verstandene Toleranz unterschätzt wird und dass der politische Islam längst in Schulen, Universitäten und Parteien Fuß gefasst hat. Wie groß ist die Gefahr für unsere Gesellschaft und wo verläuft die Grenze zwischen Religionsfreiheit und strategischer Unterwanderung? Darüber spreche ich nun mit Susanne Schröter. Sie ist Ethnologin an der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Tag, Frau Schröter.
Guten Tag.
Frau Schröter, der Verfassungsschutzchef warnt aktuell vor einer langfristig angelegten Strategie zur Veränderung politischer Entscheidungsprozesse. Es gibt aber Stimmen, die darauf schon seit langem aufmerksam machen. Wenn wir über den Zeitpunkt sprechen, hat der Staat hier eine Entwicklung verschlafen, die Sie beispielsweise als Wissenschaftlerin schon längst beobachten?
Ja, ganz genau. Der sogenannte legalistische Islamismus ist eigentlich niemals wirklich im Fokus der Politik gewesen. Man hat sich kapriziert, vollständig und ganz, auf den Dschihadismus, auf den gewalttätigen Islamismus, teilweise noch auf den Salafismus, selbst wenn er nicht unmittelbar gewalttätig war. Aber dass man tatsächlich ein Problembewusstsein entwickelt hätte, das auch in die Richtung geht, Organisationen mal kritisch zu hinterfragen, die häufig Partner des Staates auf kommunaler Ebene, auf Landesebene oder sogar auf Bundesebene sind, das wäre neu. Das wäre tatsächlich eine neue Entwicklung, auf die Sinan Selen, der gegenwärtige Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hingewiesen hat. Allerdings in einem vertraulichen Gespräch. Ja, das war jetzt nicht öffentlich. Und jetzt muss man mal schauen, ob sich da irgendetwas entwickeln wird.
Schauen wir uns Fälle an, die kolportiert werden. Es gibt Berichte über nach der Scharia getrennte Sitzordnungen bei studentischen Veranstaltungen in Berlin oder Kiel, religiöses Mobbing an Schulen, den Stopp von Untersuchungen zu konfrontativen Religionsbekundungen. Nun gibt es natürlich Leute, die sagen, das sind extreme Einzelfälle. Sind es in Wahrheit sichtbare Symptome einer gelungenen Einflussnahme für Sie?
Es sind keine Einzelfälle, das wissen wir auch alle. Es gibt diese Fälle von geschlechtergetrennten Sitzordnungen, von religiösem Mobbing, von insbesondere muslimischen Schülerinnen, die sich nicht einer islamistischen Agenda unterwerfen, aber auch von Schülern und Schülerinnen, die keine Muslime sind. Das wissen wir alles seit mindestens 15 Jahren. Seitdem gibt es diese Berichte darüber, seitdem wird darüber geforscht. Aber man hat das immer nicht zur Kenntnis genommen. und wollte das auch nicht zur Kenntnis nehmen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es gab bereits im Jahr 2010 von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Deutschland eine Konferenz, da ging es um Deutschenfeindlichkeit in Schulen. Das heißt, um religiöses Mobbing von Kindern, die keinen muslimischen und keinen migrantischen Hintergrund haben, durch arabisch-türkische junge Muslime, also Schüler. Und dieses Mobbing betraf eben andere Mitschüler, aber es betraf auch Lehrerinnen. Die Lehrerinnen hatten sich mal zusammengetan und das zum Thema gemacht. Und auf dieser Konferenz, auf der das behandelt werden sollte, also es ist jetzt 16 Jahre her, muss man mal sagen, da hat man das Problem durchaus zur Kenntnis genommen, hat aber sich dazu verstiegen zu sagen, das sei alles allein eine Folge von Diskriminierungserfahrungen dieser Jugendlicher, die dann berechtigt ihren Zorn darüber ausagieren. Und da sollte man dann eher mit Verständnis und eventuell noch mit Sozialarbeit, aber vor allem mit Antidiskriminierungsmaßnahmen reagieren. Und das ist eigentlich der Kurs, der gefahren wird in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, dass man auf extremistische Bestrebungen von muslimischer Seite reagiert mit großem Verständnis und mit einer Täter-Opfer-Umkehr, nämlich damit, dass man die Mehrheitsgesellschaft oder die Nicht-Muslime verantwortlich macht. Man habe die Muslime nicht gut genug behandelt und dann müsse man sich eben nicht wundern, wenn die mitunter auch mit Gewalt reagierten. Das war immer diese Haltung. Und jemand, der darauf hingewiesen hat, dass das für die freien Gesellschaften des Westens, dass das absoluter Sprengstoff ist, die sind dann umstandslos als islamophobisch, als antimuslimische Rassisten gebrandmarkt worden. Und man hat versucht, sie aus dem Diskurs rauszukegeln. Mir ist das auch so gegangen, ja. Schon vor langer Zeit, aber nicht nur mir als Nicht-Muslimin, sondern das ist auch Menschen mit muslimischem Hintergrund so gegangen. Sobald sie auf den Islamismus hingewiesen haben, haben sie eine erhebliche Repression erfahren aus dem Umfeld, in dem sie tätig waren. Das konnten die Universitäten sein, das konnten aber auch die Medien sein oder Kultur- und Bildungseinrichtungen sein. Und dieses Problem haben wir die ganze Zeit. Das heißt, nicht nur eine Naivität gegenüber dem Islamismus, sondern tatsächlich ein bewusstes Wegschauen.
Der Verfassungsschutz nennt explizit das Netzwerk der Muslimbruderschaft. Experten beschreiben diese Akteure als Islamisten in Nadelstreifen. Die Leute sind gebildet, rhetorisch versiert. Wie genau sieht denn deren Methode dieser lautlosen Übernahme aus? Wie funktioniert das?
Ja, vielleicht muss man erstmal erklären, was ist eigentlich die Muslimbruderschaft? Die Muslimbruderschaft ist eine Organisation, die 1928 gegründet wurde in Ägypten von einem jungen islamistischen Eiferer, Hassan al-Banna, der der Meinung war, dass wenn man sich nicht organisiert als frommer Muslim, dass es dann passieren kann, dass in Ägypten der Islam irgendwann keine Rolle mehr spielt. Wir haben im 20. Jahrhundert in vielen muslimisch geprägten Regionen Säkularisierungsbewegungen gehabt, die auch zum Teil von der Politik aufgegriffen wurden. Demokratisierungsbewegungen, Säkularisierungsbewegungen. Das hatte alles etwas damit zu tun, dass man eine ähnliche Moderne wollte, wie die, die sich im Westen angebahnt hat. Und da sind Islamisten Sturm gelaufen gegen. Und diese Bruderschaft war von Anfang an sehr erfolgreich, weil sie sich um die Armen gekümmert hat. Die Armen sind bei den ganzen Modernisierungsvorhaben in der islamischen Welt immer vergessen worden. Und das war immer die große Basis der Bruderschaft. Aber von Anfang an waren sie also nicht nur karitativ tätig und haben Koranlesekreise veranstaltet, sondern sie wollten auch die Regierung stürzen und haben einen geheimen Apparat aufgebaut, der Anschläge durchgeführt hat oder geplant hat. Und man wundert sich dann nicht, dass die natürlich auch ins Visier des Sicherheitsapparats geraten sind und viele davon sind dann im Gefängnis gelandet. Die Bruderschaft an sich ist aber seitdem nicht verschwunden, ja, trotz aller Repression, sondern sie hat sich im Gegenteil internationalisiert. Es gibt eine ganze Reihe von Strategiepapieren, wie sie ihr eigentliches Ziel, nämlich eine islamistische Weltordnung, klingt das ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber das ist das, wovon sie schreiben, eine islamistische Weltordnung, wie sie das in die Tat umsetzen wollen. Und das bezieht sich sowohl auf die islamisch geprägten Länder, die ihrer Meinung nach nicht den wirklichen Islam praktizieren, aber seit mehreren Jahrzehnten haben sie auch den Westen mit in den Blick genommen. Es gibt einen sehr einflussreichen Prediger, Al-Qaradawi, der ist mittlerweile verstorben, und der sagte, die Übernahme Europas ist zweimal gescheitert. Einmal in Spanien, einmal vor Wien, und das dritte Mal wird sie aber gelingen. Und jetzt werden wir nicht mit Militär kommen, sondern wir werden mit Predigern kommen und mit Bildung kommen und mit unserer Ideologie kommen. Und das wurde dann ausbuchstabiert. Sowohl er hat dazu beigetragen, als auch dann Funktionäre der Bruderschaft. Und das im Prinzip sehr einfach und sehr, ja, erfolgversprechend. Also man versucht als allererstes in der Diaspora, also in Europa, Einfluss zu nehmen auf muslimische Communities und denen mit einer gewissen Autorität zu vermitteln, dass der Islam der Muslimbruderschaft der eigentlich wahre Islam ist. Und das macht man deshalb, weil die Muslime im Westen ihr jeweils nationales oder regionales Islamverständnis mitgebracht haben. Und das ist außerordentlich divers, ja. Und die Bruderschaft hat eine sehr klare Vorstellung davon, was der Islam ist, nämlich sehr regelgetreu am Koran orientiert und am Beispiel Mohammeds. Das ist also das, was man klassisch Fundamentalismus nennt. Der Islam, wie er im 7. Jahrhundert existiert hat. Und Sie können sich vorstellen, dass das ja alleine schon ein Problem ist, weil die Normen und Werte des 7. Jahrhunderts ja nun fundamental von dem abgewichen haben, was wir im Moment für gut und richtig halten. Also man möchte im Prinzip in die Normen- und Werteordnung des 7. Jahrhunderts zurück, mit allem, was dazugehört, mit der Minderbewertung von Frauen, mit der Abwertung von Nichtmuslimen, mit einem absoluten Missionsanspruch und natürlich auch mit der Scharia und dem an der Scharia orientierten Strafrecht und ähnlichem mehr. Und diese Form des Islam, die hatte man mit großem Erfolg im Westen implementiert in den Communities, in den muslimischen Communities, die wir hier haben. Und da kann man eben sehen, dass es da auch einen starken Fundamentalisierungsschub gibt. Das heißt, die sind da erfolgreich gewesen, aber damit nicht genug, ja. Die Bruderschaft hat immer auch die Meinung vertreten, man müsse sich in der Gesellschaft Positionen erarbeiten, von denen aus man besonders gut wirken kann. Das heißt, man geht in Parteien hinein, und zwar in ganz normale Parteien, in die SPD, in die CDU, in die Linke, was auch immer, und versucht von dort aus eine islamistische Agenda zu lancieren. Das bedeutet zuallererst, dass man jegliche Kritik am Islamismus unter Verdacht stellt. Und wenn wir uns mal anschauen, wie verbreitet das Konzept des antimuslimischen Rassismus ist in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, aber auch in Frankreich und in England und in Belgien, dann sehen wir, das ist ein super Erfolgskonzept gewesen. Also den Islamismus überhaupt zu thematisieren, das ist für viele Menschen existenzbedrohend, ja. Also in der Wissenschaft beispielsweise. Sie können das nicht mehr machen. Islamismusforschung ist an den Universitäten nicht mehr möglich, weil sie sofort unter den Verdacht geraten, antimuslimischer Rassist zu sein. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, dass sie ausgeschlossen werden, dass sie keine Forschungsgelder mehr bekommen, dass ihre Bücher nicht mehr publiziert werden. Und wenn sie Pech haben, fliegen sie sogar von der Universität. In England ist das passiert, in den USA ist das passiert, in Frankreich versucht man die Leute so stark unter Druck zu setzen, dass sie freiwillig gehen. In Deutschland grenzt man sie aus. Das ist auch etwas, was ich erlebt habe. Also auch da waren sie außerordentlich erfolgreich. Das Dritte ist, dass Akteure der Bruderschaft in NGOs gehen oder selber NGOs aufbauen. Meistens geht es dann um Antidiskriminierung, um Rassismus. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Einfallstor, die ganze Antirassismusdebatte, weil man sich selbst als Muslim als ultimatives Opfer eines vermeintlich rassistischen Westens präsentiert. Und auch das ist auf offene Ohren gestoßen. Man fragt sich natürlich, wie konnte das überhaupt passieren? Auf so einer Ebene von Lebensrealität sehen wir, dass islamische Normen immer weiter vordringen, und noch immer wird aus so einer ja vermeintlich toleranten Haltung so reagiert, dass man sagt, na ja, Gott, wir haben Religionsfreiheit, da ist doch jetzt nichts gegen zu sagen, weil man Angst hat, dass man beschuldigt wird nachher als Islamfeind.
Da finanziert also offenbar der Staat seine eigene Untergrabung mit Steuergeldern. Frau Schröter, was muss jetzt passieren? Reichen solche Warnungen hinter verschlossenen Türen oder braucht es eine fundamentale Kehrtwende?
Es braucht eine fundamentale Kehrtwende. Als allererstes muss diese Denunziation von Islamismuskritikern aufhören. Also der Begriff des antimuslimischen Rassismus muss komplett gestrichen werden aus allen Programmen, aus Bildungsprogrammen, aus Kulturprogrammen. Es ist ein Begriff, der von der Bruderschaft gesetzt worden ist, um Kritik nicht mehr möglich zu machen. Das ist das Allererste. Wir müssen also die Debatte wieder frei bekommen. Das Zweite ist, dass jegliche Zusammenarbeit mit Organisationen der Bruderschaft, also auch mit Moscheegemeinschaften, die im Sinne der Bruderschaft agieren, zu unterlassen ist. Ja, dass man aufhört damit. Und als Drittes muss man schauen, wer finanziert eigentlich den ganzen Spaß? Also es sind ja auch ausländische Stiftungen, ausländische Regierungen, die da viel Geld hineinpumpen. Und da muss man eben auch schauen, dass man diese Finanzquellen offenlegt und dann auch trockenlegt. Selbst sollte man auf keinen Fall weiterhin diese islamistischen Organisationen fördern. Man muss eben auch bei den NGOs nachschauen, wer steckt denn eigentlich dahinter? Da gibt es Informationen und man ist gut beraten, als Politiker auch mal ernst zu nehmen, diejenigen, die da seit Jahren darauf hinweisen.
Was ja auch auffällt, das ist diese Verbrüderung zwischen linken und grünen Parteien, die ja eigentlich auf Vielfalt und progressive Werte setzen, mit so zutiefst voraufklärerischen Ideologien. Wie erklärt sich das?
Ja, es gibt eigentlich zwei Erklärungsversuche. Das eine ist, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die politische Linke ist sehr stark antiwestlich orientiert und die Muslime auch. Ja, und dafür kann man sich verbünden. Dazu kommt, dass islamistische Organisationen, also gerade die Bruderschaft, es sehr gut vermögen, sich auf links zu drehen. Ja, das heißt, antikapitalistische Sprüche zu bringen, antiimperialistische Sprüche zu bringen und ja, beispielsweise Themen wie Umwelt nach vorne schieben, ganz strategisch. Ja, es gibt tatsächlich Aussagen, die schon Jahrzehnte alt sind, dass man weniger über den Dschihad sprechen möchte, als lieber über Umwelt und dann über die Umwelt wieder in den Dschihad kommt natürlich. Aber letztendlich sind das alles Strategien, ja, das sind Strategien, die man gesetzt hat.
Und welche realen Gefahren drohen einer liberalen und säkularen Gesellschaft angesichts dieser Entwicklung? Was passiert beispielsweise mit Minderheiten, Frauenrechten, Ex-Muslimen, wenn der politische Islam immer mehr Räume besetzt?
Frauenrechte sind die ersten, die darunter leiden, nicht nur in den eigenen Communities, sondern auch im öffentlichen Raum. Wir haben eine wahnsinnige Zunahme an sexuellen Übergriffen im öffentlichen Raum, hauptsächlich von muslimischen Tätern. Und das hängt mit dem islamistischen Ehrverständnis zusammen. Eine ehrbare Frau ist abends nicht auf der Straße, sie ist verschleiert und ist zu Hause. Und da haben wir jetzt Verhältnisse, wie wir die aus der islamischen Welt auch kennen mittlerweile. Also Frauenrechte leiden stark darunter, aber auch Minderheitenrechte. Ja, also es geht gegen alle Minderheiten, die nicht muslimisch sind, weil man sich als überlegen, als Elite, als Beste aller Gemeinschaft fühlt und das auch so vertritt. Wer darunter leidet, sind natürlich Lehrerinnen, die nicht ernst genommen werden, Frauen in Führungspositionen, die nicht mehr ernst genommen werden und Ex-Muslime, die sind ihres Lebens nicht mehr sicher, weil eine Abkehr vom Islam, die wird nach Vorstellung der Bruderschaft mit dem Tode bestraft.
Der politische Islam bewegt sich in den Arterien unserer Institutionen. Darüber habe ich mit der Ethnologin Susanne Schröter gesprochen. Besten Dank, Frau Schröter.
Ja, sehr gerne.
In 3 Monaten wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Der Ausgang könnte Signalwirkung für das ganze Land haben. Aber wenn der Falsche das sagt, dann ist der Aufschrei groß. Der Falsche, das war in diesem Fall der AfD-Politiker Björn Höcke. Frank Wahrlich kommentiert die Hintergründe der gespielten Empörung.
Was immer ein Björn Höcke sagt, abgedruckt wird es zu einem Skandal oder zu einer Drohung. Die Mietgriffel des Verfassungsschutzes ordnen das als Verspottung der Demokratie ein und würdigen es entsprechend. Sie können nicht anders wie die fesche Lola mit den Strapsen. Es ist eben ihre Natur. Eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt könne die politische Psychologie Gesamtdeutschlands verändern, so Höcke. Wenn Höcke das feststellt, ist es etwas anderes, als wenn eine Kulturschnute, ein Journalist oder ein SPD-Politiker etwas so Selbstverständliches sagen würde. Einmal Drohung und ein andermal die Warnung vor der Machtübernahme und den Ausverkauf an Moskau. Dass gerade Altkanzler Schröder sich mit Putin besprochen hat und einige Talkshow-SPDler das begrüßen, hat damit nichts zu tun. Angst vor den Russen, das zieht immer. Angst vor der AfD auch, denken Sie. Unseren Demokraten wird vom Wähler das Wasser abgegraben, erst in den Umfragen, bald in der Wirklichkeit. In ihrer Unsicherheit flüchten sie sich in die Gefallsucht. Der Thüringer Ministerpräsident Vogt veröffentlicht gemeinsam mit seinem Kollegen und Parteifreund Schulz aus Sachsen-Anhalt einen Artikel, in dem er mehr deutsches Liedgut im Radio fordert. Wenn man sonst mit Deutschland, mit der Nation nichts mehr am Hut hat, sag es mit Musik. Vielleicht wählen deshalb so viele Bürger die AfD, weil zu wenig Vicky Leandros gespielt wird. Die AfD will mehr Deutschland, also sollen die Wähler mehr Deutsches auf die Ohren kriegen. Der Artikel der beiden Spitzenpolitiker war einfältig, ein surrealistischer Gedankenmatsch. Dem Thüringer Vogt ist von der Uni Chemnitz der Doktortitel aberkannt worden. Der Mann kennt sich offensichtlich mit Plagiaten aus. Der Artikel wurde mit tatkräftiger Hilfe der künstlichen Intelligenz verfasst. Den Journalisten, die den Beitrag ins Blatt hieften, ist das nicht aufgefallen oder es war ihnen egal. Was pfuschen diese Politiker noch zusammen? Eine Regierungserklärung? Eine Wahlkampagne? Ihr Leben? Das machen Sie ja wohl nicht zum ersten Mal, oder? Würde die KI befragt, die Computerstimme würde zum Rücktritt auffordern. Hat die künstliche Intelligenz auch geraten, das Hochamt der CDU eine Präsidiumssitzung in Magdeburg kurz vor der Landtagswahl abzusagen? Dazu braucht es nicht die künstliche Intelligenz. Es reicht sich, ein Bild über das Ansehen der Regierung zu machen. Merz und Gesellen wirken toxisch auf die Bürger. Sie sind nicht präsentabel, Schwadronneure so glatt und charaktervoll wie ihre eigenen Avatare. Fakt ist, das lange vorbereitete Parteitreffen fällt aus. Begründung, der Kandidat Schulz müsse Wahlkampf machen, man wolle ihm nicht wertvolle Zeit wegnehmen, die Bürger zu überzeugen, ihr Kreuz bei der CDU zu machen. Fakt ist aber, die absehbare Niederlage soll mit dem Kandidaten alleine nach Hause gehen, nicht mit dem Kanzler, der nichts als die Wahrheit Fritz scheut die Öffentlichkeit. Er spricht vor Klakören, vor Parteifreunden, den Applaus verwechselt er mit Zustimmung. Seine Reden klingen wie von einer KI verfasst. Da hat sich die Merkel-Parole »Wir schaffen das« eingeschlichen. Nach Merz oder seiner KI schaffen wir alles, wenn wir zusammenstehen, uns unterhaken, nicht zweifeln, nach vorne blicken. Dass links vorbei ist, schreibt ihm die KI nicht mehr in den Text. Merz kann nur mit der SPD oder den Grünen, beide Parteien halten die Deutschen für einheitsbraun, also für so etwas Ähnliches wie Nazis. Ein neues Wahlvolk soll her und daran wird heftig gearbeitet. Der Bürgerwille sieht die AfD bei 30%. Derweil vermodert die Union hinter der Brandmauer. Der Begriff Reform hat, von Merz ausgesprochen, etwas Röchelndes. Da ertrinkt einer in seinem Wortmüll. In dieser Woche sitzen sie wieder beieinander. Die Parteien, die Gewerkschaften, die letzten Unternehmer. Im Vorfeld wird noch nicht einmal über den großen Wurf gesprochen. Merz weiß, dazu fehlt die Kraft, der politische Wille, das Konzept, das Durchsetzungsvermögen. Die politische Psychologie des Landes verändert sich. Da hat Höcke recht. Die künstliche Intelligenz im Kanzleramt hat das den Merzens und Klingbeils noch nicht gesagt. weil sie die KI nach deutschen Schlagern befragen, nicht nach der Verfasstheit des Landes, nach den Nöten der Bürger, nach den Notwendigkeiten. Noch 3 Monate bis zur Wahl in Sachsen-Anhalt.
Sie hörten einen Kommentar von Frank Wahrlich. Es ist ein politisches Novum in der Schweiz. Als erster Kanton hat Genf ein flächendeckendes, indirektes Burkini-Verbot in öffentlichen Schwimmbädern in Kraft gesetzt. Die neue kantonale Regelung schreibt strikt vor, dass Badebekleidung im Wasser oberhalb der Knie enden und die Arme freilassen muss. Lange Stoffe im Becken sind tabu. Der Knall ließ nicht lange auf sich warten. Ende letzter Woche hat eine Genfer Gemeinde Klage gegen das Gesetz eingereicht. Es sei unklar, diskriminierend und in der Praxis gar nicht umsetzbar. Zudem sorgt die Regelung für heftige Debatten bei Eltern, weil sie im Becken auch langärmelige UV-Schutzanzüge für Kinder verbietet. Befürworter des Verbots sprechen von einem notwendigen Befreiungsschlag gegen den politischen Islam und für die Hygiene, und die Gegner sprechen von Fremdenfeindlichkeit. Wo hört die Religionsfreiheit auf und wo beginnt die staatliche Pflicht zur Durchsetzung unserer säkularen Werte? Darüber spreche ich jetzt mit einem, der sich seit vielen Jahren mit dem Islamismus beschäftigt, dem St. Galler SVP-Nationalrat Lukas Reimann. Guten Tag, Herr Reimann.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Reimann, das neue Genfer Gesetz, das nennt das Wort Burkini gar nicht, verbietet aber im Wasser schlicht alles, was Arme und Beine bedeckt. Jetzt brennt im Kanton die Luft, die erste Gemeinde zieht, wie gesagt, bereits vor Gericht. Hand aufs Herz, was ist denn eigentlich das fundamentale Problem mit einem Burkini in einem Bad, dass es dafür gleich ein kantonales Gesetz braucht?
Also es gibt grundsätzlich 2 Problembereiche und den Entscheid im Parlament im Kanton Genf war ja sehr deutlich, also der war weit über die SVP hinaus, bis in die Mitte, FDP, MCG mit 83 zu 50 Stimmen, sehr deutlich. Und einerseits steht die Hygiene im Wasser im Vordergrund, also da gibt es Keime und das hat kein Bademeister gerne. Auch die Reinigungsanlagen des Wassers, das haben sie wirklich nicht gerne, wenn Leute mit Komplettkleidung ins Wasser gehen. Und das andere ist natürlich schon auch, dass es ein Zeichen ist gegen den politischen Islam. Wir haben in der Schweiz ja bereits ein Burka- und ein Minarettverbot. Die haben sich bewährt. Und im Wasser, da gibt es dann wie noch zusätzliche Argumente gegen diese Burkini im Wasser. Und das sind ja oft junge Mädchen, die in diesen Schwimmbädern unterwegs sind. Es gibt ihnen die Möglichkeit, dann ohne Diskriminierung und ohne Einschränkung auch teilnehmen zu können in diesen Schwimmbädern mit ihren Kolleginnen und Kollegen.
Sie haben das Burka-Verbot angesprochen. Damals, genau wie jetzt in der Sache Burkini, argumentieren die Gegner eines Verbots immer damit, dass es ja absolute Einzelfälle seien. Es gäbe überhaupt keine nennenswerten Zahlen von Burkini-Trägerinnen. Es sei reine Symbolpolitik auf dem Buckel einer Handvoll Frauen. Wie sehen Sie das?
Also das sehe ich ganz anders. In Genf ist das ein großes Problem, sonst wäre das nie im Kantonsparlament so breit diskutiert und so breit angenommen worden. Also da gibt es wirklich sehr viele Fälle von Burkini-Trägerinnen in den Schwimmbädern. Und letztendlich bin ich schon sehr froh, dass hier der gesunde Menschenverstand gesiegt hat über politische Korrektheit, oder? Man hat ein Problem, man löst es, man macht eine politische Regelung, ohne dass man jetzt auf politische Korrektheit schaut. Weil wenn man dann schauen würde, dann würde man das wahrscheinlich nicht machen. Also ich weiß nicht, ob Sie schon einmal in einem Schwimmbad waren in Frankreich oder in Belgien. Da dürfen selbst die Männer nicht mit der in der Schweiz üblichen Badehose rein. Da müssen sie aus Gründen der Wasserqualität so ganz dünne Shorts anziehen. Und ja, wenn ich halt in Belgien oder in Frankreich ins Wasser gehe, dann halte ich mich da an die Regeln und klage dann nicht gleich dagegen und fühle mich irgendwie beeinträchtigt. Und das erwarte ich auch von den muslimischen Mitmenschen hier in der Schweiz.
Sie haben angeführt, dass es eben politische und Hygienegründe gäbe. Nun zeigen Studien, die natürlich auch gleich vorgebracht werden, dass moderner Burkini-Stoff exakt derselbe ist wie der eines Bikinis. Und dann wird natürlich gesagt, das Hygieneargument ist ein reines Feigenblatt, um eine ungeliebte religiöse Minderheit aus dem öffentlichen Raum zu drängen. Wie stehen Sie zu diesem Verdacht?
Also es ist klar, je mehr Textilien im Wasser sind, desto mehr Keime, desto mehr Verunreinigung gibt es im Wasser. Also ich kenne das aus meiner Kindheit, wenn man mit dem T-Shirt ins Wasser ging, dann kam relativ schnell der Badmeister und hat gesagt, raus, das geht nicht. Und es gibt wie noch ein drittes Argument, also je mehr Kleider ein Kind auf sich trägt, desto größer ist auch die Gefahr, dass es untergeht. Also es ist auch ein Sicherheitsaspekt letztendlich für die Kinder. Da muss man einfach mit dem gesunden Menschenverstand politisch handeln und jetzt nicht Rücksicht nehmen auf Befindlichkeiten von Religion oder was auch immer. Also es geht hier nicht darum, jemanden zu diskriminieren. Es geht darum, die Sicherheit der Kinder, die Gesundheit der Kinder, die Gesundheit aller Teilnehmer im Wasser sicherzustellen und letztendlich auch ein Zeichen zu setzen, ja, für Toleranz. Also für mich ist das keine Toleranz. Das ist eher Intoleranz, wenn ein Kind voll verschleiert ins Wasser muss.
Sie sind bekannt als Gegner von unnötigen Verboten, als liberaler Geist. Ist das nicht irgendwo ein innerer Widerspruch auch für Sie selbst, wenn Sie jetzt ein Verbot begrüßen?
Ich verstehe Ihre Argumentation, aber hier geht es ja letztendlich um eine Befreiung oder um einen liberalen Geist. Man möchte, dass alle jungen Mädchen die Chance haben, ins Schwimmbad zu gehen, ohne dass sie sich verhüllen und verschleiern müssen. Also, es kann ja für niemanden angenehm sein, bei 35 Grad voll verschleiert ins Schwimmbad gehen zu müssen. Und deshalb ist das, auch wenn wir es Verbot nennen, ein Zeichen der Befreiung und der Freiheit und auch der Toleranz für alle. Und für mich ist dann eher dieses Burkini ein rückständiges Verbotszeichen.
Kann dieser Befreiungsakt gelingen, wenn man jetzt gewissermaßen patriarchalen, religiösen Druck mit einem Burkini-Verbot bekämpft? Da wird ja trotzdem irgendwo zu Hause stattfinden.
Ja, aber also letztendlich dürfen wir hier in der Schweiz nicht eine falsche Toleranz zeigen gegenüber politischer Intoleranz. Und diese Burkini, die Burkas, auch die Minarette, das sind Zeichen eines politisch radikalen Islams, den wir so hier nicht wollen. Ich finde, wenn jemand hier in der Schweiz leben will, dann soll er sich auch anpassen an die Gegebenheiten hier im Ort. Wenn ich im Iran in ein Schwimmbad gehe, dann mache ich das auch nach den Regeln da und klage nicht gleich am Gerichtshof im Iran. Ich möchte jetzt mit meinen Schweizer Shorts da ins Schwimmbad gehen im Iran. Also ich finde, eine gewisse Anpassung oder Integration können wir auch und müssen wir auch fordern, wenn wir uns nicht selber verleugnen und selber untergehen wollen letztendlich.
Ein weiteres Argument für solche Verbote ist ja auch oft der Schutz vor Belästigung oder unschönen Szenen in den Bädern. Aber die Männer, die im Schwimmbad Frauen belästigen, die sind ja nach wie vor da. Frauen im Bikini werden ebenso belästigt. Dieses Burkini-Verbot, ist das der Versuch, die echte Debatte zu vermeiden, wie man mit respektlosen Männern in den Badeanstalten umgeht?
Nein, auf keinen Fall. Also mit respektlosen Männern in den Badeanstalten, die übrigens auch sehr oft einen muslimischen Hintergrund haben, da muss es eine Nulltoleranz geben. Und wenn da etwas passiert, dann gehören die aus dem Bad rausgeschmissen und mit einem Reihenverbot oder Besuchsverbot auferlegt, um alle Badegäste zu schützen vor solchen Belästigungen und Pöbeleien. Aber das hat nichts mit dem Burkini-Verbot zu tun. Es geht letztendlich sowohl bei den pöbelnden Jungs als auch bei den Burkini-tragenden Mädchen darum, eine Grundordnung im Schwimmbad durchzusetzen, damit sich alle, die das Schwimmbad besuchen, wohlfühlen, damit sich alle sicher fühlen und damit letztendlich auch eine gute Hygiene in den Schwimmbädern sichergestellt ist.
Gewisse Einschränkungen beim Besuch einer Badeanstalt, eben beispielsweise gegenüber Leuten, die aus dem nahen Ausland kommen, das kennt man vor allem aus der Westschweiz, aus Grenzgebieten. Ist es denn auch wirklich nur dort ein Problem?
Also ich glaube, es ist dort zumindest ein größeres Problem als jetzt bei uns in der Deutschschweiz. Also man hört ja immer wieder verrückte Fälle aus Genf, aus dem Jura, aus den Grenzgebieten, wo halt auch sehr viele Menschen mit muslimischem Hintergrund in diese Schwimmbäder kommen und dann vielleicht auch die Regeln oder Gegebenheiten hier in der Schweiz nicht kennen. Und gerade bei den Kleidervorschriften ist es natürlich heute so, dass Frankreich weiter ist als die Schweiz. Also da gibt es viel strengere Vorschriften, wie du ins Wasser darfst und wie nicht, das in der Schweiz. Und das zieht dann natürlich muslimische Badegäste aus dem neuen Ausland auch an, dass die, wenn sie in Frankreich nicht baden gehen können, in die Schweiz kommen und gibt hier dann erst recht zusätzliche Burkinis in den Genfer Schwimmbädern und hat dann wahrscheinlich auch die politische Debatte im Kantonsparlament in Genf ausgelöst und das neue Gesetz geschaffen.
Diskutiert wird das Ganze aber auch in der Deutschschweiz. Genf hat nun vorgelegt. Gehen Sie davon aus, dass das Genfer Modell Schule machen wird?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt relativ rasch auch Vorstöße geben wird in anderen Westschweizer Kantonen. Oder Basel ist nahe an Frankreich, dort gibt es garantiert auch diese Probleme. Bei uns in der Ostschweiz habe ich jetzt noch seltenere Burkinis in den Schwimmbädern gesehen, aber es wird Schule machen und es werden weitere Kantone folgen und das ist auch gut so.
Sie sind Jurist, was denken Sie denn bezüglich dem Versuch, das Ganze juristisch zum Scheitern zu bringen, hat der Aussichten?
Also das haben die islamischen Verbände schon versucht. Beim Burka-Verbot haben sie geklagt, sie haben verloren. Beim Minarettverbot sind sie bis vor das europäische Gericht gegangen und sie haben auch in Straßburg verloren. Das Minarettverbot der Schweiz wurde vom Europäischen Gerichtshof geschützt und deshalb bin ich guter Dinge. Letztendlich sind wir eine Demokratie und hier werden von demokratisch gewählten Politikern demokratische Entscheide gefällt und die gilt es zu akzeptieren. Also das ist auch eine undemokratische Gesinnung, wenn man dann versucht, über Gerichte und über Anwälte demokratisch beschlossene Gesetze umzustoßen.
Ein Verbot ist immer nur so gut wie seine Umsetzung. Bademeister haben ja allerhand anderes auch noch zu tun. Denken Sie, dass das in der Praxis dann auch wirklich so befolgt wird?
Ja, das wird in der Praxis auf jeden Fall so befolgt. Und das passiert natürlich schon dann bei der Zutrittskontrolle. Also ich kann mich erinnern, als ich in Belgien da in diesem Thermalbad war, da haben sie mir schon am Eingang gesagt, mit dieser Badehose kommst du hier nicht rein, du musst eine neue, viel engere kaufen, wegen der Wasserqualität in Belgien. Und das ist ja dann nicht so schwierig, wenn man die Leute schon beim Eingang von einem Schwimmbad kontrolliert und auch Recht und Ordnung in den Schwimmbädern durchsetzt. Schwimmbäder, das sind ja keine rechtsfreien Räume, das sind öffentliche Räume, wo die Menschen sich wohl und sicher fühlen sollen. Und das geschieht mit diesem Gesetz.
Sie haben eingangs erwähnt, dass das Verbot mit einer sehr soliden Mehrheit im Kantonsparlament beschlossen wurde, über die SVP hinaus, die ja meist oder sehr oft auch alleine war in der Vergangenheit in solchen Fragen. War das jetzt eine zufällige einzelne Sache oder haben Sie den Eindruck, da schließen sich langsam so ein bisschen die Fronten oder werden breiter in solchen Fragen?
Die Unterstützung bei solchen Fragen ist breiter als früher. Also es gibt auch inzwischen in der FDP und in der Mitte einige überlegte Köpfe, die sagen, wir können einfach nicht jegliche Intoleranz oder jeglicher Extremismus aus dem Ausland akzeptieren bei uns in der Schweiz und die auch für Recht und Ordnung einstehen in der Schweizer Gesetzgebung. Aber wir sind natürlich noch weit davon entfernt, dass es jetzt schweizweit überall eine breite Mehrheit wäre. Aber ich glaube, Genf ist ein gutes Zeichen und wahrscheinlich war in Genf der Leidensdruck und auch die Rückmeldungen der Bevölkerung und der Badegäste so groß, dass dann eine breite Mehrheit im Parlament gesagt hat, doch, wir müssen handeln, jetzt muss die Politik etwas machen und dadurch wurde dann auch dieses Gesetz beschlossen.
Das Genfer Burkini-Verbot zeigt, der Kampf um die Deutungshoheit im öffentlichen Raum und der Umgang mit dem politischen Islam hat die Schwimmbecken der Schweiz erreicht. Das war SVP-Nationalrat Lukas Reimann. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Milius.
Das war Konterfunk aktuell am Montag, dem 8. Juni. Bei uns gibt es aber noch mehr zu hören. In unserer Sendung Fernruf geht es heute an exotische Plätze. Gernot Danowski spricht mit Auswanderern, die es nach Kirgisistan und nach Bali gezogen hat. Fernruf hören Sie heute um 8, 14 und 20 Uhr. Sollten auch Sie das Weite gesucht haben und von Ihrem neuen Leben am anderen Ende der Welt oder am Äquator erzählen wollen, schreiben Sie einfach an fernruf@konterfunk.radio. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.